SRF 2 Kultur. Wie informieren Sie sich über Politik? Lesen Sie die Zeitung auf Papier oder am Computer? Das Internet verändert alles, heißt es gemeinhin. Auch die Art, wie man sich über Politik informiert. Und das Internet, sagt man, habe auch die Revolutionen in Nordafrika beschleunigt. Es biete neue Möglichkeiten, wie sich die Bürgerinnen und Bürger am politischen Leben beteiligen können. Da und dort ist die Rede von digitaler Demokratie. Was ist da dran? Marc Balsiger, Kommunikationsberater aus Bern, und Michael Latzer, Professor für Medienwandel und Innovation an der Universität Zürich, geben Auskunft. Sie sind bei Kontext. Mein Name ist Raphael Zehnder. Marc Balsiger, Sie sind der Inhaber der Kommunikationsagentur Border Crossing in Bern. Sie sind spezialisiert auf Kampagnen, Politikberatung, Medienarbeit, Auftrittskompetenz. Sie haben Bücher geschrieben über den Wahlkampf in der Schweiz. Ändert das Internet etwas an der Politik?
Das Internet hat die Politik bereits verändert. Im Positiven wie im Negativen nur je einen Punkt. Zuerst der Positive. Der Zugang, die Hintergründe zu politischer Information sind heute sehr viel einfacher zugänglich. Das Negative, das Internet hat dazu geführt, auch in der Schweiz, dass eine eigentliche Verflachung festzustellen ist. Also es wird alles sehr viel trivialer dargestellt.
Trivialer, das heißt auf Schlagzeilen reduziert.
Sehr oft ist das Internet ein dankbares Medium, um Schlagzeilen weiter zu transportieren, ohne wirklich dahinter zu schauen, die Zusammenhänge zu erklären. Und das ist eine negative Entwicklung.
Würden Sie sagen, das Internet eignet sich, um Parolen in die Welt hinaus zu posaunen, aber es eignet sich weniger, um vertieftere Inhalte zu lancieren?
Es eignet sich für beides. Nur werden natürlich die negativen Beispiele sehr viel gehäufter festgestellt. Das betrifft insbesondere auch den Journalismus, den politischen Journalismus. Ich beobachte, dass regelmäßig «shoot first, ask later» gilt, also zuerst schießen und dann nachfragen. Das ist eine fatale Entwicklung. Es gibt aber auch Entwicklungen, dass die Leute, die Leserinnen und Leser von Blogs, von Internetseiten heute bereit sind, viel Zeit zu investieren für Hintergrundtexte, die früher in einer FAZ zum Beispiel gestanden sind.
Da sind wir beim Unterschied zwischen Online-Medien und Offline-Medien. Denken Sie, das Leseverhalten der Leute hat sich durchs Internet geändert, wenn man an die politischen Themen denkt?
In den 90er Jahren galt das Internet noch nicht als ein Medium, in dem man wirklich vertieft politische Inhalte gesucht und auch gefunden hat. Das hat sich komplett verändert. Nicht nur, weil die ganz großen Medienhäuser einen Teil zumindest ihrer Inhalte, auch der wertigen, ins Internet stellen, sondern weil auch viele kleine Produzentinnen und Produzenten da sind, die zum Teil mit unglaublich viel Grips etwas schreiben, etwas denken und das der Welt dann zugänglich machen, das sich lohnt. Das sind auch unabhängige Stimmen, die die ganze Palette von den etablierten Gatekeepern, die ja die etablierten Medien sind, umschiffen und so eine Pluralität hinbringen und eine Erkenntnis gewinnen, wenn man sie denn findet.
Es gibt Studien, die besagen, dass Themen, die online vorkommen, nur dann eigentlich nachhaltig sind oder eine große Wirkung entfalten, wenn sie auch von den konventionellen Medien aufgegriffen werden, also von Radio, Fernsehen und Presse, also dass das Internet allein nicht mächtig genug ist, um Themen wirklich zum Durchbruch zu verschaffen. Was halten Sie von dieser Erkenntnis oder von dieser Feststellung?
Das Internet ist heute sicher auch ein Massenmedium, aber es hat zu wenig Kraft in der Regel, etwas anzustoßen und zu verfestigen. Es reicht sehr oft, nicht nur die Debatte in den verschiedensten Möglichkeiten, die das Netz bietet, das denke ich insbesondere an Social Media oder Blogs, sondern dann muss es aufgegriffen werden von Etablierten, die in der Regel schon seit Jahrzehnten da sind. Und das wird natürlich auch versucht, nicht zuletzt auch von Leuten wie ich mit meinen Mandanten, Mandantinnen, dass wir sagen, wir produzieren etwas im Netz und spekulieren darauf, dass dann plötzlich ein etabliertes Medium, eine Tageszeitung oder Radio SRF aufspringt und sagt, das ist für uns auch ein Thema.
Sie sprechen von Ihren Mandantinnen und Mandanten. Das sind Politiker, die beispielsweise einen Wahlkampf bestreiten, wiedergewählt werden wollen oder erstmals gewählt werden wollen. Aus dieser Perspektive, Marc Balsiger, lässt sich übers Internet politisch etwas erreichen?
Selbstverständlich ist das Internet heute ein wichtiger Teil eines Wahlkampfes, aber Nur durch das Netz wird man natürlich nicht gewählt. Ich machte vor einigen Jahren eine ganz große Untersuchung mit mehr als 1400 Nationalratskandidierenden. Das Fazit daraus ist, dass das Internet eines von 26 Faktoren darstellt. Und es ist nicht mehr und nicht weniger. Aber in der Tendenz wächst es. Und es ist insbesondere für Jüngere, für noch nicht etablierte Politiker, ist es wichtig, sich dort breit zu machen. Und sie haben natürlich die Möglichkeit, ungefiltert ihr Publikum anzusprechen. Das können sie sonst nirgendwo.
Und es ist kostengünstig, weil man nirgendwo Raum sich bezahlen muss oder sich Raum schaffen muss.
Es ist kostengünstig, wenn Sie die Zeit, die Sie investieren, nicht effektiv als Kosten anschauen.
Marc Balsiger, Inhaber der Kommunikationsagentur Border Crossing in Bern. Was bringt den Politikern Präsenz im Internet oder beispielsweise in den Social Media? Was bringt es und was bringt es nicht?
Wer es gut macht, seinen persönlichen Auftritt, die Art und Weise des Dialogs im Netz, der stärkt sein Profil. Er macht sich bekannter, er wird glaubwürdiger, gleichzeitig auch berührbarer. Deswegen lohnt es sich, aber dieser Aufbau, der braucht Jahre. Wir haben Leute begleitet, die heute Regierungsrätinnen sind oder im Ständerat etc. Die haben wirklich 4 Jahre und mehr aufgewendet, um sich das systematisch anzueignen. Das braucht eine gewisse technische Affinität und dann braucht es das echte Interesse am Vis-à-vis, das eben nicht mehr am Tisch oder in der Schulstube sitzt, sondern irgendwo an einem Laptop Fragen stellt, vielleicht ganz kritisch ist und sich damit auseinanderzusetzen, Antwort zu geben, neue Wege aufzuzeigen, das ist die große Herausforderung, die gewisse Leute meistern und ganz viele halbherzig mal beginnen und dann wird er irgendwann mal aufhören.
Sie sagen, das Internet, die Social Media können einen Wahlerfolg bringen, wenn die Leute das gut machen. Was bedeutet das konkret? Wann macht jemand diesen Auftritt gut?
Wer im Netz unterwegs ist als ambitionierter Politiker, muss täglich drauf sein. Er muss die Triage gemacht haben, was ihm etwas bringt. In der Regel ist das in der Schweiz Facebook und Twitter. Die werden auch sehr stark beobachtet, diese Kanäle von den meisten politischen Journalistinnen. Dort geht es darum, dass man seine wichtigsten Themen, dass man die immer wieder aufgreift, weiterentwickelt, bereit ist zu einer Diskussion, die wirklich eine Diskussion ist und nicht bloß irgendwelche Parolen runterbeten. Und deswegen wird es aufwendig.
Und umgekehrt, was wäre ein schlechter Social-Media-Auftritt?
Die schlechten, das sind immer noch die meisten. Das heißt, zwischendurch mal hat ein Kandidat oder eine Politikerin einen großen Effort geleistet, 3 Wochen lang täglich, und dann plötzlich ruht das Profil wieder über Monate, zum Teil über Jahre, wird nicht weggenommen. Das ist nicht glaubwürdig. Da fühlen sich alle diejenigen, die dann per Zufall oder absichtlich auf so eine Seite kommen, fühlen sich dann verschaukelt, denken, okay, da läuft gar nichts mehr, schon seit langer Zeit. Es gibt auch sehr viele, die es nicht fertig bringen, zuerst zu denken und dann zu schreiben. Und das ist natürlich dann auf die Dauer auch entlarvend.
Das wären beispielsweise Politikerinnen oder Politiker, die sich in der Wortwahl vergreifen. Und es gibt ja immer wieder solche kleine Skandale, wenn Leute beispielsweise das Antirassismusgesetz ritzen.
Es gibt ein paar Beispiele, zum Glück in der Schweiz, die Karrieren beendet haben. Oder zumindest dazu führten, dass diese Karrieren nicht mehr weitergehen. Das wirkt reinigend und es wirkt sicher auch als abschreckendes Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Wir sind erst seit wenigen Jahren unterwegs. Wir haben eine größere Distanz, kulturelle Hemmungen vielleicht auch, uns mit diesem Medium auseinanderzusetzen, wie zum Beispiel die Amerikaner, die viel lockerer damit umgehen, länger dabei sind. Und da braucht es noch viel Entwicklung. Und viel auch schlechte Beispiele, die breitgetreten wurden, damit dann in diesem Sinne die Bereitschaft da ist, zu lernen und es besser zu machen.
Was raten Sie Ihren Auftraggeberinnen und Auftraggebern, außer eben regelmäßig präsent zu sein im Netz?
Sie müssen spüren, was für Sie möglich ist. Haben Sie Talente im sprachlichen Ausdruck? Das soll man dann auch pflegen, weiterentwickeln, dass es Freude macht, das zu lesen. Es geht ja nicht immer nur um die Kurzbotschaften über Twitter oder Statusmeldungen über Facebook, sondern im Idealfall hat eine Politikerin, ein Politiker auch einen Blog, in dem man sehr viel ausführlicher etwas beschreiben kann. Dort lassen sich effektiv die Profile am besten schärfen. Das sind die ganz großen Möglichkeiten, sich voranzubringen inhaltlich. Und nicht zuletzt hilft dir das Schreiben auch, einen Gedanken zu feilen und weiterzuentwickeln.
Und wovor, Marc Balsiger, warnen Sie die Politikerinnen und Politiker, die Sie betreuen? Was sollen Sie auf keinen Fall tun?
Ich warne vor Geschwätzigkeit, vor Beliebigkeit und davor, übernächtigt oder alkoholisiert irgendetwas zu schreiben. Passiert regelmäßig immer noch.
Was ja zum Internet auch gehört, sind die ganzen Blogs, das sind die ganzen Kommentarfunktionen auch beispielsweise bei den Seiten der Tageszeitungen oder der Medien allgemein. Da, denke ich, hat das Internet doch im Stil einiges verändert auch.
Tatsächlich sind die Kommentare insbesondere bei den Online-Portalen ein Problem. Die allermeisten Medienhäuser filtern nur ganz grob. Das heißt, es kommt sehr viel Diffamierendes, Unglaubwürdiges, Fäkalisches zum Teil sogar, kommt da raus. Das beschädigt die in der Regel starken Marken, die noch dahinter stehen, die Zeitungstitel, die da sind. Und ich verstehe nicht, weshalb die Medienmanager das nicht schon erkannt haben und genügend Ressourcen dorthin geben, damit all diese Kommentare und seien es Hunderte redigiert werden. Das hat eine fatale Auswirkung auf die Leserinnen und Leser, die selber nie kommentieren würden. Die haben dann den Eindruck, dass diese Tonalität, diese Art der Dialogkultur der Standard ist und die sind dann angewidert.
Das heißt dann, losgelöst von den Online-Portalen und den Social Media, dass das Niveau der politischen Diskussion insgesamt drastisch zu sinken droht.
Die Wahrnehmung ist natürlich aus der Sicht der Mitlesenden, dass da ein lamentables Niveau unterwegs ist, was eigentlich nicht stimmt. Aber diese diffamierenden, diese grobschlächtigen Kommentare, die da sehr oft wahrgenommen werden und auch hochgeladen, ohne irgendwie irgendwelche Filterfunktionen, dass diese aus dem Querschnitt betrachtet werden, was nicht stimmt. Es sind vermutlich ein paar tausend Leute in unserem Land, die solche Kommentare absondern. Hat für sie vielleicht eine positive Wirkung im Sinne von Psychohygiene, aber es vergiftet die politische Debatte, die an der Schweiz einen hohen Standard eigentlich erreicht hat.
Wir hatten es am Anfang unseres Gesprächs von der Trivialisierung, von der Verflachung als einer Gefahr des Internets. Wenn man die Dynamiken des Internets und der Social Media anschaut, geht da der Impuls, der ausgelöst werden kann, wirklich über Shitstorms hinaus? Kann da wirklich etwas Nachhaltiges entstehen?
Ich hoffe doch, dass ab und zu etwas Nachhaltiges entstehen kann. Der Anstoß von großen Gedanken oder zumindest Ansätzen, die etwas wie eine Weiterentwicklung in einem politischen Dossier bedeuten, dass die dort mal platziert werden und vielleicht mit der Hilfe von potenziellen Wählerinnen, von Journalisten, von anderen Politikern dann sich weiterentwickeln. Ich weiß, das tönt jetzt sehr naiv, aber ich will noch daran glauben, dass das möglich ist, statt nur irgendwo eine Klausur in einem stickigen Raum mit ein paar Leuten, mit Denkern und so weiter, die dann etwas zu Papier bringen und so dann vielleicht irgend auf eine andere konventionelle Art in die Öffentlichkeit bringen.
Sie denken also, Marc Balsiger, dass das Internet durchaus Gedankenanstöße liefern kann für eine breitere gesellschaftliche Diskussion?
Selbstverständlich, und ich habe das Gefühl, dass das auch passiert, weil die ursprünglichen Massenmedien zumindest herausgefordert sind jetzt durch das Internet, obwohl sie keinerweise ersetzt werden sollten. Das hat auch mit den großen Verlegern zu tun, die doch bitte an die gute Zeitung glauben sollten. Andere Träger, die weiterhin da sind, sehr eine etablierte Stellung haben. Und da kam mit dem Internet ja erst seit 15 Jahren ein weiterer Träger dazu, der immer noch auf Kindsbeinen unterwegs ist und zum Teil mit verbundenen Augen am Segeln ist.
Sie würden also nicht sagen, das Internet und die Politik, da ist viel Lärm um nichts, da ändert sich überhaupt nichts, sondern es ändert tatsächlich etwas.
Es ändert sich etwas eher schleichend, viel weniger stark, wie man denkt. Ich gehöre auch nicht zu diesen Internet-Euphorikern, die sagen, es passiert alles nur noch im Netz, gerade in der Schweiz, gerade in der Schweizer Politik wird immer noch sehr vieles über die klassischen Wege beackert, wird an die Öffentlichkeit getragen. Wir sind da etwas vorsichtiger, resistenter und das ist wahrscheinlich nicht einmal schlecht.
Soweit Marc Balsiger, Inhaber der Agentur Border Crossing in Bern. Seine Erfahrungen aus der politischen Kampagnenberatung zeigen, er hat noch viel zu tun, um Politiker online tauglich zu machen. Sie sind bei Kontext. Heute fragen wir uns, was verändert das Internet an der Politik?
Michael Latzer, Sie sind Professor für Medienwandel und Innovation am Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich. Sie haben einen Forschungsbericht veröffentlicht mit Mitautorinnen und Mitautoren «Internet und Politik in der Schweiz», heißt der. Die Grundsatzfrage: Ändert das Internet etwas an der Politik?
Es ändert sich sehr viel. Die Frage ist, in welchem Zeitraum und in welcher Intensität.
Was ändert sich genau?
Wir unterscheiden in der Politikanalyse drei Bereiche. Die politischen Inhalte, die Policy. Wir unterscheiden zweitens die Politie, das ist die politische Struktur. Und drittens die Akteure und die Prozesse, Politics. Und auf allen drei Ebenen kommt es zu Veränderungen.
Kommen wir zuerst zu den Inhalten. Man hat ja manchmal das Gefühl, die Leute, die scrollen ja nicht runter, wenn sie den Bildschirm sehen, wenn sie Schlagzeilen sehen. Eignet sich das Internet, um Inhalte wirklich zu vermitteln, oder auf Ebene der Zuschauerinnen und Zuschauer, der Betrachterinnen und Betrachter, bleiben da nur Schlagzeilen hängen?
Es eignet sich sehr wohl, weil das Internet bietet eine unendliche Breite und Tiefe an. Das Zweite ist natürlich, ob die Konsumentinnen und Konsumenten, Rezipientinnen und Rezipienten interessiert sind, überhaupt sich so weit zu informieren. Aber sie haben im Prinzip Möglichkeiten, tiefer zu gehen. Und auch die Struktur des Textes im Internet, nämlich diese Hypertext-Struktur, ist ja viel besser geeignet als eine lineare Textstruktur.
Das heißt, Sie würden sagen, das Internet kommt dem Informationsbedürfnis der Leute stärker entgegen als das klassische Printmedium zum Beispiel?
Es ist so, dass Technik immer ein Trendverstärker ist. Das heißt, jene, die danach suchen, können weitaus tiefergreifende Informationen finden im Netz. Jene, die an der Oberfläche bleiben wollen, werden auch dort an der Oberfläche bleiben und damit auch gut bedient werden.
Es gibt eine Studie der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr Hamburg aus dem Jahr 2012. Da steht vor allem, ressourcenstarke Haushalte partizipieren auch im Internet. Damit wiederholt sich im Netz die bekannte Selektivität der Offline-Partizipation. Das heißt, die Leute, die Geld haben für die geeignete Computerausrüstung, die können da auch an diesem Informationsfluss teilhaben. Die Leute, die weniger Geld haben und nicht elektronisch am Informationsfluss angehängt sind, die fallen da raus. Ist das in der Schweiz auch ein Trend, der bemerkbar ist?
Also wir sehen schon noch einen Digital Divide. Man muss unterscheiden zwei Formen des Digital Divide. Das eine ist Access, einfach der Zugang. In unserer ersten Studie waren ja noch etwa 25% oder mehr als das nicht im Netz. Wenn wir anschauen, wir haben gerade wieder eine Erhebung gemacht, so ist das stark angestiegen. Ja, also es sind sehr viele bereits im Netz. Aber wir sehen einen Second Level Digital Divide, das heißt in der Nutzung. Also das, und dort haben wir noch immer stark die traditionelle Unterscheidung, natürlich nach Bildung, nach Einkommen etc.
Es gibt ja auch eine starke alternative Öffentlichkeit durch Blogs, durch Foren, durch soziale Netzwerke. Haben diese elektronischen Ausdrucksformen in der politischen Debatte überhaupt ein Gewicht?
Sie haben schon ein Gewicht, aber das ist themenabhängig natürlich und das ist auch abhängig, also es wird ganz stark diskutiert natürlich im Zusammenhang mit dem arabischen Frühling und es gibt es natürlich aber auch in der Schweiz, ja, dass es angewendet wird, aber das Ganze muss sich erst entwickeln, muss sich erst etablieren, da muss eine gewisse Form erst gefunden werden dafür.
Es gibt ja auch ein Stilproblem teilweise bei den Äußerungen im Netz. Also ich denke, wenn man die ehemaligen Leserbriefseiten, die elektronischen Leserbriefseiten heute, die Foren der Tageszeitungen zum Beispiel anschaut im Netz, oder wenn man den Stil mancher Twitter-Äußerungen liest, dann denkt man, da ist man doch in eine neue Ära eingetreten, dass Anstand und Korrektheit beispielsweise in vielen Äußerungen überhaupt keine Rolle mehr spielen. Denken Sie, dass das auch den politischen Stil markant verändert?
Ja, das eine ist, dass natürlich verstärkt die jüngere Generation hier sich engagiert und deswegen natürlich auch eine andere Sprache, eher auch eine Jugendsprache, stärker zum Zug kommt. Das Zweite ist diese Problematik eben mit einer stärkeren Emotionalisierung und dieser Problematik einer Anonymität, die verleitet eben hier anders zu agieren.
Was denken Sie, wohin führt das, wenn die elektronische Zunge so freizügig vor sich hin plappert?
Das ist schwer abzuschätzen. Ja, wir sehen natürlich einerseits auch andere Akteure, andere Öffentlichkeiten. Wir sehen natürlich, dass neue Akteure wie Piratenparteien entstehen, die auch eine andere interne Kommunikationsform und Strukturen finden. Wir haben die verschiedensten Occupy-Bewegungen, die dadurch entstanden sind. Also wir haben durchaus jetzt unterschiedliche, wie soll ich sagen, Experimente, die hier stattfinden, und es ist noch zu früh, dass man das abschließend beurteilen könnte.
Sie haben vorhin, Michael Latzer, auch den arabischen Frühling beispielsweise angesprochen, wo man mutmaßt, dass die elektronischen Medien Teil des Auslösers gewesen sind, dass es fast zeitgleich in mehreren Staaten zu Erhebungen der Bevölkerung, der jungen Bevölkerung gekommen sei. Abgesehen von solchen momentanen Erregungen, von momentanen revolutionsähnlichen Zuständen. Kann aus den elektronischen Medien auch eine Nachhaltigkeit im politischen Aktivismus herauswachsen?
Die Bezeichnung etwa von einer Twitter-Revolution ist sicher übertrieben. Es ist verführerisch, eine monokausale Erklärung von komplexen sozialen Phänomenen darzulegen, aber es ist nicht sehr hilfreich. Wir müssen sehen, Technik bietet Möglichkeiten an, ist ein Trendverstärker. Wenn wir jetzt anschauen und das verstehen wollen, dann müssen wir sehen, dass wir besser eine Theorie der Revolution heranziehen und uns fragen, für welche Phasen in einer Revolution eben welche Medien am besten geeignet sind. Und wenn wir dann anschauen, etwa die Analysen, etwa aus Iran oder auch aus den Revolutionen in Ägypten, dann sehen wir, dass es vor allem verwendet wurde für die externe Kommunikation, nicht so sehr für die interne Kommunikation.
Also für die Kommunikation in Richtung Ausland.
Genau, das heißt, man bringt dieses Thema auf das internationale Parkett, man sucht sich Sympathisanten damit im Ausland. Wenn wir nämlich die Analysen anschauen, etwa von Twitter 2009 in Iran, dann ist das meistens, die meisten sind in Englisch verfasst. Und das ist ein deutlicher Hinweis, dass es nicht für die interne Kommunikation verwendet wird.
Stichwort politische Kommunikation. In der Schweiz haben wir ständig irgendwelche Wahlen und Abstimmungen. Hat sich aus Ihrer Sicht an der Kommunikation der Parteien und der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten durch das Internet, durch die Social Media Wesentliches verändert?
Wir sehen deutlich, dass keine Partei an diesen neuen Medien vorbei kann und auch will. Also alle verwenden sie. Das ist das eine, was wir sehen. Die große Veränderung in der politischen Kommunikation ist der Kontrollverlust. Also das ist eine entscheidende Veränderung, der Kontrollverlust über diese politische Kommunikation. Man kann nicht mehr bestimmen, was in der Öffentlichkeit kommt. Wir sehen den Verlust des Monopols für das Gatekeeping durch die traditionellen Medien. Und das verändert insgesamt die politische Kommunikation massiv.
Die Parteien, die Kandidatinnen und Kandidaten haben ja auch selber einen bestimmten Kontrollverlust. Die haben das nicht mehr alles von A bis Z, den ganzen Auftritt in der Hand. Was folgt daraus für die Kandidatinnen und Kandidaten im Umgang mit den elektronischen Medien? Was müssen sie da anders machen als bei den traditionellen Medien, bei Print, Radio, Fernsehen?
Sie müssen lernen, schnell auch zu reagieren auf Veränderungen in den neuen Medien. Es bedarf nun auch eines Monitoring, was sich eben in den Social Media beispielsweise abspielt, um darauf schnell zu reagieren.
Michael Latzer, Professor für Medienwandel und Innovation am Institut für Publizistik, Wissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich. Bei Ihrem Forschungsbericht Internet und Politik in der Schweiz, gab es da eine Erkenntnis, die Sie grundsätzlich überrascht hat?
Wir waren schon überrascht über die relativ starke Skepsis gegenüber einer elektronischen Demokratisierung in der Schweiz.
In welchem Sinne?
In dem Sinne, dass auf die Fragen, ob die Leute glauben, dass es hier eben zu einer Verbesserung kommt, zu einer stärkeren Demokratisierung aufgrund der Verwendung des Internet oder spezifischer sozialer Medien, dass das als sehr gering eingeschätzt wurde. Und auch, dass als sehr gering eingeschätzt wurde überhaupt, wie mit der Meinungsfreiheit umgegangen werden soll, wie im Internet die Regierung kritisiert werden soll und vieles mehr. Und wir haben das dann jetzt in einem zweiten Schritt auch mit Ergebnissen unserer internationalen Partner verglichen. Wir haben einen Vergleich gemacht mit 17 anderen Ländern und wir sehen dort, dass die Schweiz auch im internationalen Vergleich äußerst skeptisch ist gegenüber diesen neuen elektronischen Demokratisierungsformen im Vergleich eben zu den anderen Ländern.
Nur ein Fünftel der User glaubt beispielsweise, die politische Meinungsäußerung im Netz sei sicher. Das heißt, vier Fünftel sind sich da nicht so sicher, dass diese Äußerungen sicher sind. Können Sie sich diese große Skepsis der Schweizer gegenüber den elektronischen Medien im Zusammenhang mit Politik erklären?
Wir haben da natürlich keine gefestigten Ergebnisse dazu. Natürlich ist es überhaupt ein Vertrauen, hat es zu tun mit Fragen, ob es zu Missbrauch kommt, ob es zu Repressalien kommt aufgrund dessen. Es kann auch damit zu tun haben, ob man stärker in Richtung eines Konsenses eben geht und eher diese Konflikte meidet. Also da spielen kulturelle Faktoren eine Rolle und natürlich auch Einflüsse über Einschätzungen, über Überwachung, Datenschutz etc.
Vielen Schweizerinnen und Schweizern ist vielleicht das Internet mit seinen klaren Meinungsäußerungen zu konfrontativ.
Das wäre eine Erklärung, aber wir können das nicht mit unserer Befragung stützen.
Abschließend noch, Michael Latzer, Internet und Politik. Sie haben gesagt, es hat tiefgreifende Änderungen zur Folge. Können Sie sich vorstellen, wie sich die politische Szene in 5 Jahren verändert aufgrund des Internets? Wo stehen wir in 5 Jahren?
Grundlegend ist, glaube ich, wichtig darauf hinzuweisen, dass bei neuen Technologien, bei Innovationen, es meistens so ist, dass sie kurzfristig überschätzt werden und langfristig unterschätzt werden. Und das sehen wir auch ganz deutlich, glaube ich, in diesem Bereich. Wir werden verstärkt Veränderungen sehen. Also wir haben es einerseits bei den Inhalten, dass Cybersecurity, Privacy, also Datenschutz und geistiges Eigentum noch stärker zu diskutieren sind, dass das stärker ein Thema wird auf der Ebene jetzt dieser Policies, der politischen Inhalte. Wir werden stärker sehen, dass auch grundlegende Strukturfragen der Politik sich verändern. Wir haben die Debatte etwa der Netzneutralität, also der Frage, ob es zu Diskriminierung kommen soll im Netz. Und wir sehen vor allem, und das ist, glaube ich, die stärksten Veränderungen in dem dritten Bereich bei Politics, wo es auch geht einerseits um neue Akteure. Wir sehen Piratenparteien, wir sehen andere Bewegungen und wir sehen auch die Frage, bislang bei den traditionellen Medien war es immer so, dass das Publikum eigentlich kein Akteur ist, weil es ja nicht Interessen organisiert vertreten konnte. Das ändert sich jetzt auch, in Teilen zumindest. Hier sehen wir natürlich auch gewisse Unterschiede und vor allem natürlich am stärksten in der politischen Kommunikation, wo dieser Kontrollverlust stattfindet.
Mit den Internetmedien sei eine fünfte Gewalt entstanden, die auch die traditionellen Medien im Auge behalte, hebt Michael Latzer hervor, Professor für Medienwandel und Innovation an der Universität Zürich. Marc Balsiger, der mit seiner Agentur Border Crossing in Bern Politikerinnen und Politiker berät und Kampagnen erarbeitet, stellt fest, dass das Internet Inhalte oft trivialisiert und dass die Kommunikation im elektronischen Raum oft verroht. Beide sind sich einig, dass das Internet den Politikerinnen und Politikern und den Medienkonsumenten neue Möglichkeiten bietet, Möglichkeiten der Vernetzung, der schnellen Information über Politik und der Vertiefung. Wie das Internet die Politik verändert, ein Prozess, der erst angelaufen ist. Das war Kontext von Raphael Zehnder.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.